Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Im Rahmen eines Projektes haben Geschichtsinteressierte im August und September den obergermanisch-rätischen Limes erwandert. Auf einer Strecke von über 700 Kilometern sollte es von der Donau bis in die Römerwelt nach Rhein-Brohl gehen. Konrad Luna betreute das Projekt in Rheinland-Pfalz und erzählt uns heute, wie anstrengend die Etappen eigentlich waren, wie die authentische Gewandung aussah, in der die Römer gelaufen sind und ob wirklich alle angekommen sind. Viel Spaß! Herzlich willkommen an diesem Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute mit sowas wie einem echten Römer, würde ich sagen, nämlich Konrad Luna. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, hallo.
Sie kennen ihn wahrscheinlich schon von unserem St. Martins-Podcast, der saisonal ja auch bald wieder passt, und von unserem Podcast zu Limes Live am Limeskastell in Pohl. Da hatten wir uns auch gesehen. Und auch da hört man ja schon raus, du bist auf jeden Fall Geschichtsfan, Konrad. Du bist Römer-Fan und genau darum soll es heute auch gehen, um das riesige Projekt Limesmarsch. Davon hast du mir letztes Jahr im August am Limeskastell, glaube ich, erstmalig erzählt. Und diesen Sommer, jetzt im August, war es soweit. Erzähl uns doch erst einmal, was ist dieser Limesmarsch überhaupt?
Ja, der Limesmarsch ist praktisch ein Projekt, das Thomas Roth aus dem Saarland entwickelt hat. Und es ging darum, den kompletten Limes, den obergermanisch-rätischen Limes, der als UNESCO-Welterbe ja ausgeschrieben ist oder bezeichnet wird, in seiner Länge abzuwandern. Und zwar vom Süden kommend nach Norden, von der Donau bis an den Rhein.
Vielleicht kannst du uns diese Strecke einfach mal genauer kurz skizzieren. Ich weiß, sie ist, glaube ich, 750 Kilometer lang. Das ist ja der Wahnsinn.
Also der Limes an sich ist 550 Kilometer lang, aber da die Wanderer, die Marschierer den Limes-Wanderweg entlang sind und die Wege dann auch ihre einzelnen Kurven und Steigungen haben, ist das insgesamt knapp 737 Kilometer ist dieser Weg dann lang. Und der geht unten in, unten im Süden in Bayern los an der Donau, am Kastell Abusina, im heutigen Eining. Geht dann einige Kilometer durch Bayern, dann einige Kilometer durch Baden-Württemberg, mit übrigens der längsten Strecke, geraden Strecke der Antike. Ja, also da ist der Limes, ich glaube, auf 80 Kilometer wie mit einem Lineal gezeichnet. Geht dann über Hessen, über die Wetterau, also ein sehr schöner Abschnitt, und kommt dann an der Landesgrenze Hessen zu Rheinland-Pfalz, an Kastell Holzhausen nach Rheinland-Pfalz. Und dann die letzten 100 Kilometer dieses Marsches gehen dann bis an den Rhein nach Rhein-Brohl.
Warum, wieso, weshalb kamt ihr denn überhaupt auf diese Idee zum Limesmarsch? Wie hat sich das entwickelt?
Auch da ist der Initiator, sagen wir mal, schuld. als Student und oder als Abschluss zum Studium macht ja jeder seine eigene Challenge. Und viele machen dann eventuell mal so eine Wanderung auf dem Jakobsweg. Und seine Idee war ja, er kommt aus der Römerszene, ich mache das anders, ich experimentiere mal und mache eine antike Verlegung von Truppen entlang des Limes. Und das war die Idee, dann kann ich auch am Limes in Deutschland entlanglaufen.
Welches Ziel hatte denn der Limesmarsch überhaupt?
Ja, erstmal als Experiment, ob das überhaupt so möglich ist. Es gibt von Caesar im De Bello Gallico und auch in anderen Berichten, die Caesar damals geschrieben hat, immer mal eine Berichterstattung, dass man enorme Marschleistungen, dass die Soldaten enorme Marschleistungen zu Fuß zurücklegen. Die römische Armee war in der Summe eine Infanteriearmee, also keine Karren und keine Schiffe, sondern man ist marschiert. Und die Idee war, geht das mit der damaligen Ausrüstung, die man heute so ein bisschen rekonstruiert, also auch mit den Schuhen, mit der Kleidung und auch mit der Ausrüstung, mit dem Gepäck eines Soldaten. Und das war die Idee, die sich dann im Bereich Rheinland-Pfalz etwas gewandelt hat, weil wir haben hier dann halt gesagt, wir wollen das auch für Mitwanderer, die jetzt nicht in Rüstung unterwegs sind, also für Zivile, für Wanderer, die Spaß an der Gegend haben, dass die dann mitwandern können. Das haben wir dann hier auch ein bisschen geöffnet.
Du hattest das gerade schon angesprochen, keine normale Straßenkleidung, sondern wirklich authentische Gewandung. Was genau beinhaltete das denn alles?
Einmal die Schuhe. Die Schuhe waren so das Wichtigste für die Römer. Also die Soldaten haben damals auch entsprechende Ausrüstung bekommen. Wir haben ja in dem Projekt nicht nur ein Zeitalter abbilden wollen. Mhm. Ja, das Lied der Limes hat einen gewissen zeitlichen Ablauf. Also der geht von etwa Ende des 1. Jahrhunderts bis in die Mitte des 3. Jahrhunderts, also etwa 180, 200 Jahre. Und da verändert sich auch die Militärausrüstung. Mhm. Das sehen wir ja bei der Bundeswehr. Also vor 50 Jahren, als die Bundeswehr gegründet worden ist oder länger, sah die Ausrüstung ganz anders aus als heute. Auch die Schuhe waren andere. Und das spiegelt sich auch in der Ausrüstung wieder. Die frühen Soldaten tragen diese berühmten Kalige, diese Sandalen, die wohl jeder kennt, ja, die genagelt sind. Und dann geht es dann später zu richtigen Schuhen über, die man auch heute theoretischerweise noch tragen könnte. Lederschuhe ohne Dämpfung, ja, die dann zum Teil auch genagelt sind, also mit diesen Metallnägeln drunter, um halt wie so eine Art Stollen, dass man nicht ausrutscht. Dann die Tunika, entsprechende Umhänge, aber auch die Rüstung, ob es jetzt ein Kettenhemd ist, Ausrüstung, eine sogenannte Lorica segmentata, die kennt man aus diesen Gladiatorenfilmen, die so wie so ein Spangenpanzer aussieht. Ja. Oder eben die Rüstung, die ich getragen habe, so ein Schuppenpanzer, wie bei einem Fisch, ne? Ja. Die auch Offizieren vorbehalten war. Und das ist dann auch über den Limesmarsch abgebildet worden. Wir haben also verschiedene Zeitalter, erstes, dann zweites, drittes und sogar das 4. Jahrhundert mit abgebildet, sodass auch die Menschen, die den Limesmarsch besucht haben, gesehen haben, sich eine Vorstellung machen konnten, okay, das sah nicht alles so aus wie in den Hollywood-Filmen, sondern im Wandel der Zeit.
In welchem Zeitalter warst du unterwegs?
Ja, ich wohne ja in Neuwied, auch wenn ich in Nassau groß geworden bin. Und Neuwied war eins der größten Kastelle am gesamten Limes, das Doppelkohortenkastell in Niederbiber für 1000 Mann Besatzung. Und dort gibt es spezielle Ausrüstung, die gefunden worden ist. Das ist so die hohe Zeit am Limes, 190 bis 260 nach Christus. Mhm. Und diesen Zeithorizont habe ich mir ausgesucht. Und dieser Soldat sieht nochmal anders aus als der Soldat, den wir aus Gladiator zum Beispiel kennen.
Okay. Du hast jetzt gerade angesprochen Kettenhemd.
Ja.
Wie schwer war denn diese Gewandung überhaupt? Das war sicherlich auch unterschiedlich.
Ja.
Je nach Gewandung. Aber leicht kann ich mir das nicht vorstellen.
Man muss, also wenn man voll bepackt unterwegs war, kann man rechnen zwischen 35 und 38 Kilo.
Ach du meine Güte.
Ja, genau. Ja. Aber wenn wir auf die heutige Zeit schauen, ein heutiger Soldat hat etwa das Gleiche auf dem Rücken. Da hat sich nicht viel getan an Ergonomie.
Das hätte ich gar nicht gedacht.
Doch, doch, okay. Die tragen auch, auch 25 Kilo, 25 bis 35 Kilo, je nachdem. Ja. Also das Marschgepäck. Ich selbst habe ja den Vorteil genossen, als Offizier unterwegs zu sein. Das heißt, ich habe das Marschgepäck nicht getragen, habe dafür aber den Helm die ganze Zeit aufgehabt.
Das habe ich auf den Bildern auch gesehen, wir auch mit zeigen können, hoffentlich. Wie lang waren die Etappen denn im Schnitt?
Ja. Also über den gesamten Limesmarsch kann man rechnen etwa 25 Kilometer am Tag.
Das ist eine ganze Menge.
Genau, ja. Aber das entspricht so, 20, 25 Kilometer entspricht auch der antiken Marschleistung. Und hier in Rheinland-Pfalz, wo ich zuständig bin oder zuständig war für die Organisation, hatten wir zuerst einen Prolog vom Kastell Holzhausen bis nach Pol. Der ging über 9 Kilometer. Dann hatten wir die Etappe von Pol nach Kadenbach. Der ging dann hier durch den Rhein-Lahn-Kreis. Das waren 33 Kilometer.
Puh.
Ja, und dann von Kadenbach nach Oberbiber, das waren dann nochmal 34 Kilometer.
Ja.
Die Strecke von Oberbiber nach Rhein-Prohl waren 22 Kilometer. Und dann sind wir mal so einen ganz kleinen Epilog gelaufen von Rhein-Prohl an den Rhein. Das waren dann 2 Kilometer. Also in der Summe 100 Kilometer in Rheinland-Pfalz.
Und ja auch wirklich jeden Tag. Also ihr hattet keine Pause dazwischen?
Nein, also wir sind am 30. August sind wir losgelaufen und am 3. September war das Ganze vorbei.
Ja, wenn mich jetzt meine Erinnerung an das Wetter damals nicht trügt, es war gut warm, oder?
Jein. Also die Thomas Rute unten in Bayern hatte das Pech, dass es so geregnet hat.
Stimmt.
Teilweise 6 Grad.
Ja.
Im Dauerregen, das hat die auch ziemlich zermürbt, das hat auch zu gesundheitlichen Problemen geführt.
Mhm.
Hier in Rheinland-Pfalz hatten wir das Glück, dass wir hier relativ moderate Temperaturen hatten. Aber die Etappe von Kadenbach nach Oberbiber am Freitag, die ganze Zeit nur Regen.
Mhm.
Also wir sind um 8.20 Uhr losgelaufen im Regen und sind um 17.30 Uhr angekommen im Regen. Also wir hatten wirklich nur Regen.
Oh nein. Wie ging das gesundheitlich überhaupt? Du hast es gerade schon angesprochen. Es sind, glaube ich, auch nicht alle Römer so richtig gesund ans Ziel gekommen.
Ja, also die größten Probleme sind die Schuhe, also sind die Füße, weil wir sind gewohnt, wir sind ja da konditioniert, dass wir gepolsterte Schuhe tragen, also von klein auf, wir packen unsere Schuhe in Sportschuhe oder sonstige Schuhe. Und die damaligen Schuhe hatten ja keine Dämpfung, das war praktisch wie so ein Barfußschuh. Und das hat bei vielen dann zu Problemen, Achillessehne im Fußgewölbe, das Gewebe, also auch das hat wehgetan. Und die haben sich tierische Blasen gelaufen. Also ich muss sagen, das war nicht der Fall bei mir. Also ich bin diese 100 Kilometer in Rheinland-Pfalz komplett in Römerschuhen gelaufen und habe nur 2 kleine Blasen gehabt.
Nicht schlecht. Du hast die Etappen ja ab der rheinland-pfälzischen Grenze quasi als Schirmherr sozusagen übernommen. Das war anfangs ja nicht so geplant. Wie kam es denn überhaupt dazu?
Also, dass ich sie organisiere, das ist seit anderthalb Jahren klar gewesen. Aber eigentlich wollte ich in Rheinland-Pfalz nur die letzte Etappe mitlaufen. Ich bin extra auch zur ersten Etappe nach Bayern gefahren, bin die mitgelaufen. Ich wollte so einen Bogen schlagen, erste Etappe und letzte Etappe. Aber durch die gesundheitlichen Ausfälle, die wir dann in den ersten 2 Wochen hatten, kam es dann dazu, dass ich gesagt habe, okay, wenn die hier oben in Rheinland-Pfalz nicht laufen können, weil sie eine Unterbrechung haben, dann laufe ich auch diese Etappen mit, damit auch wirklich Römer am Limes unterwegs sind.
Wie kann ich mir denn so einen typischen Marschtag überhaupt vorstellen?
Der typische Marschtag ist, man steht auf. Wir haben es nicht um 6 Uhr beginnen lassen, ja, also mit dem ersten Licht, wie man das früher so gemacht hätte. Das wäre bei hochsommerlichen Temperaturen wahrscheinlich auch die bessere Alternative gewesen. Je früher man losläuft, umso weniger kommt man in die Mittagshitze. Aber das war hier relativ moderat. Also wir sind in der Regel so zwischen 8 und 8.30 Uhr losgelaufen, haben vorher uns angezogen, haben unser Nachtlager beendet, haben das dann dem Versorgungstross mitgegeben. Früher wären das Mulis und Sklaven gewesen. Heute waren es Begleitfahrzeuge, wo wir dann einfach gesagt haben, das Nachtlager und auch die Sachen, die nicht auf den Marsch mitgehen, kommen ins Auto und werden zum Zielort gebracht und sind dann losgelaufen und haben dann insbesondere auf den langen Etappen alle 10 Kilometer eine Pause gemacht. Als wir dann angekommen sind am Zielort, also ganz zum Schluss, war erstmal, man zieht sich aus, die Klamotten weg, guckt sich die Füße an, was ist passiert, ja. Also auf dieser Regenetappe, auf dieser langen Regenetappe habe ich mir zum Beispiel nicht erlaubt, die Füße oder die Schuhe aufzumachen, weil ich Angst hatte, dass die Lederschuhe dann nicht mehr zugehen. Aber dann hat man sich wirklich ausgezogen, die Rüstung oder bei dieser langen Etappe hatten wir zivile Klamotten an, also schon historisch zivil, aber eben nicht die Rüstung, weil das wäre dann doch zu viel des Guten gewesen und haben dann halt diese nassen Sachen ausgezogen. Da muss ich sagen, ich hatte auf der langen Etappe einen Filzhut an, nach historischem Vorbild, und einen Wollmantel. Und er hat mich bis zum Schluss trocken gehalten. Ja, das hätte ich nicht erwartet. Also der Filzhut wirklich hat da super Dienste geleistet und ich sah dann aus wie so ein Hirte. Ja, ich glaube, es gibt auch einige Fotos davon. Aber da muss man sagen, also was damals schon gut war, hat auch heute funktioniert. Ja. Das hat mich echt überrascht.
Ja. Wie lange hat die Planung dafür gedauert, für diesen Limesmarsch? Ja. Das ging ja nicht von jetzt auf gleich.
Nein, da steckt auch viel Arbeit drin. Also da habe ich auch wirklich über Gebühr hinaus Zeit hineingesteckt, weil ich eben einen kompletten Abschnitt hatte, also auch mehrere Etappen. Bei einer Etappe wäre das vielleicht einfacher gewesen. Zuerst gehört habe ich in 2021, auch bei Limes Live in Pol von dem Projekt und habe sofort gesagt, da müssen wir was draus machen. Wir müssen das hier auch gut aufziehen, damit die Leute dann auch das wahrnehmen. Und in die Planung sind wir dann im Herbst 21, im Frühjahr 22 gegangen, also etwa anderthalb Jahre.
Wie viele Sponsoren oder Kooperationspartner hattet ihr denn? Ihr musstet ja auch immer schauen, dass ihr ein Nachtlager bekommt, dass ihr da irgendwie ein bisschen versorgt werdet.
Ja, genau. Also auch da muss ich sagen, hat mir geholfen, dass ich in der Region noch ein bisschen verwurzelt bin und auch die Leute kenne, also sei es privat oder auch im öffentlichen Bereich. Da muss ich sagen, in Pol, da wo wir nach Rheinland-Pfalz gekommen sind, war der Thomas Steffens als Leiter des Kastells, der hat sofort gesagt, kein Problem, ihr könnt hier übernachten. Dann bin ich auf der Etappe von Pol nach Kadenbach, sind wir über Schweighausen in Bad Ems gekommen. Ja. In Schweighausen hat der Wolfgang Wagner mit seiner Frau Brigitte, die haben sofort gesagt, macht hier Halt. Der ist schon seit Jahren auch dabei, den Limes so ein bisschen sichtbar zu machen, gehört auch zu den Ersten hier. Da haben wir einen Haltepunkt gemacht, die haben uns herzlich empfangen, mit Suppe, mit Getränken. Dann in Bad Ems stand sogar der Landrat, also der Jörg Denninghoff und auch der Olli Krügel als Stadtbürgermeister, dort haben uns empfangen. Auf der Etappe war auch der Manuel Liguri dabei. Also man hat schon gesehen, dass die örtlichen, auch Verwaltung und Politik, die haben das wahrgenommen und haben das auch als positives Zeichen gesehen, dass wir am Limes was machen.
Schön.
Und in Kadenbach habe ich die Grillhütte gemietet. Der Karl Eschenauer aus Arsbach hat gesagt, ihr könnt bei uns duschen. Ja, also da sind wir dann auch rübergependelt. Man kennt sich halt von früher.
Ja.
Und dann auf der nächsten Etappe in Hillscheid, dort haben wir am Limesturm auch einen tollen Halt gehabt bei dieser Regenetappe. Da gab es eine warme Gulaschsuppe nach römischem Vorbild. Ganz toller und herzlicher Empfang. In Bendorf-Sein an dem Turm, wo wir Halt gemacht haben, da hat es wirklich geregnet und der ist ein bisschen abgelegen, aber auch dort stand der Verschönerungsverein in Sein, der hat uns dann empfangen und auch versorgt. In Oberbiber sind wir empfangen worden auch dann in Rhein-Prohl in der Römerwelt.
Du meine Güte, wie viele Leute auch daran beteiligt waren im Hintergrund. Ja. Kannst du das in eine Zahl zusammenfassen, wie groß das Projekt dann war?
Ja, je Haltepunkt kannst du rechnen, dass da mindestens 4 bis 5 Personen beteiligt waren. Aber wir hatten ja nicht nur die Stationen vor Ort, sondern ich hatte den Anspruch, dass wir auch aus der Region für die Region Produkte anbieten und sagen, wir bieten auch das Essen aus der Region an. Also da bin ich schon ein bisschen so regional habe dann auch mit Sponsoren hier vor Ort gesprochen. Also Tönissteiner, das wer schon mal eine Flasche in der Hand hatte, da steht ganz klein, älteste Römerquelle Deutschlands. Und die haben sofort gesagt, wir sponsern das Projekt mit Wasser, ja. Dann der Roman Auler von der Mosel, der hat römischen Wein gesponsert. Dann, ich komme aus Neuwied, dort habe ich die Bäckerei Geisen, die haben römisches Brot gebacken.
Toll.
Würstchen habe ich hier vom Rewe Peppel, also vom Uli Peppler hier in Nassau bekommen. Der hat mir dann auch, ist mir entgegengekommen. Obst vom Obstgut Müller in Neuwied, Eier vom Mauersdeichert-Ei. Also das haben die alles kostenfrei gestellt, ja. Und besonders gefreut habe ich mich über einen Freund, der extra aus Wien gekommen ist, der praktisch wieder dieses antike Fanta, sage ich mal, ins Leben gebracht hat. Das ist der Posca, ja.
Okay.
Und der hat das gegründet, das gibt's in Dosen, ja. Kleine Anekdote, wer die Passionsgeschichte kennt, da heißt es, der Soldat, der Jesus ans Kreuz geschlagen hat, gab ihm einen Schwamm mit Essig. Ja. Ist falsch übersetzt, weil es war kein Essig, sondern es war Essigwasser. Ja. In der Antike hat man Wasser mit Essig, Honig und Salz gemischt getrunken. Also ich sehe schon an deinem Gesicht, dass du das so ein bisschen...
Das klingt jetzt nicht so lecker. Ja,
der Geruch, also wenn du Balsamico-Dressing magst, dann kein Problem, dann hält sich der Geruch auch nicht ab. Aber der Geschmack ist dann einzigartig. Also der Geruch ist komplett anders zu dem Geschmack.
Okay.
Und der war dabei und das haben wir dann auch getrunken.
Mhm. Wie heißt das Getränk?
Also Posca heißt es.
Posca, okay.
Und Legio, so wird es unter dem Begriff Legio wird es heute vertrieben.
Ja. Konrad, du hattest gerade einen Österreicher erwähnt, von so weit her. Was hat es damit auf sich?
Ja, durchaus wirklich eine tolle Sache, dass der Gesa Frank bei den sozialen Netzwerken, also als Flavius Delicio bekannt, auch gekommen ist. Mhm. Er ist einer der bekanntesten spätantiken Darsteller in der Szene, organisiert auch eines der größten spätantiken Festivals in Österreich, in Carnuntum. Mhm. Und sein Ziel ist es eigentlich, alle römischen Reichsgrenzen in historischer Ausrüstung mal bereist zu haben. Also er ist auch schon auf der Donau auf einem richtigen römischen Boot gerudert. Mhm. Und jetzt war auch mal das Ziel, am obergermanisch-rätischen Limes zu laufen. Das hat er in der spätantiken Darstellung gemacht. Ist vielleicht etwas anachronistisch, weil der Limes ist 260 gefallen. Er stellt so das 4. Jahrhundert dar, aber der Rhein war ja dann Grenze. Und als wir dann in Rhein-Prohl waren, das wäre dort der richtige Soldat gewesen. Und übrigens ist er der Einzige, der mit mir diese komplette Leidensgeschichte in Rheinland-Pfalz, diese 100 Kilometer gemacht hat. Ja, kann man durchaus sagen. Also ich muss immer noch an diese Regenetappe denken. Und das ist schon eine tolle Sache. Mhm. Vor allen Dingen von so weit her, aus Wien, das war wirklich der am weitesten. Also das zeigt auch die Bedeutung des Projektes.
Ist der Limesmarsch denn geendet? Wie war euer Abschluss?
Ja, also wir sind auf der Etappe am 2. September, das war der Samstag, sind wir von Oberbiber nach Rhein-Prohl gelaufen in die Römerwelt, die ja als am Caput Limitis bezeichnet wird, das sogenannte Limes-Informationszentrum hier in Rheinland-Pfalz. Und haben dann aber am 3. September, an dem Sonntag, noch einen Epilog gemacht, weil die Römerwelt liegt nicht direkt am Rhein, sondern wir sind praktisch diese 2 Kilometer von der Römerwelt an den Rhein und haben dann dort noch uns den Rhein angeschaut.
Sehr schön. Warum hältst du es für wichtig, den Limes, seine Geschichte, die Römergeschichte zu kennen und sich damit vertraut zu machen?
Also die römische Geschichte hat schon was Besonderes, oder die römische Antike hat was Besonderes. Also von der Fußbodenheizung über Fenster, über eine funktionierende gesundheitliche Versorgung, das alles ist ja irgendwann, es gab das eigentlich immer, aber es war nur gewissen Eliten nach Ende des Römerreichs vorbehalten. Mhm. Ja. Und das ist schon eine tolle Sache, was wir heute als selbstverständlich anerkennen, war damals für einen großen Teil der Bevölkerung auch so. Also jedes Kastell hatte sein Bad, ja, das auch von dem sogenannten, von den Vicus-Bewohnern, von den Dorfbewohnern genutzt werden konnte. Und das ist ja, wir haben ja heute teilweise noch nicht mal mehr Schwimmbäder, ja, aber das war früher Standard, ja. Auch, wie gesagt, die Fußbodenheizung, das Glas im Fenster. Und diese Geschichte, die durchaus spannend ist, ja, weil sie auch zeigt, dass aus verschiedensten Reichsteilen Menschen auch hier in diese Gegend gekommen sind. Also die Darstellung, die ich mache, dieser Niederbieberer Soldat, meine Drachenkopfstandarte, die für Neuwied steht, die kommt eigentlich aus der heutigen Ukraine. Sie ist von den Sarmaten ins Römische Reich gebracht worden, von der schweren Infanterie übernommen worden, ja, und ist aber in Neuwied gefunden worden. Mhm. Oder den Schild, den ich dabei habe, dieser ovale Schild, ist in Syrien gefunden worden. Und den haben aber die Limes-Truppen hier getragen. Wir wissen für zum Beispiel Mainz, dass syrische Bogenschützen dort stationiert wurden. Also das macht das, also dieses Multikulti im Römischen Reich, was auch funktioniert hat, ja, das ist das, was interessant macht. Und wir haben ja heute den Status des Limes als UNESCO-Welterbe.
Denkst du, dass ihr euer Ziel erreicht habt, mehr Menschen für dieses Thema zu begeistern oder das einfach auch ja weiter in die Presse zu bringen, in die Öffentlichkeit?
Also ich denke schon, dass die mediale Resonanz dann doch sehr, sehr gut ist. Und das Ziel, die einzelnen Stationen von Bayern über Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz miteinander zu vernetzen, dass das nochmal über dieses Projekt nochmal besser geworden ist. Natürlich, die Deutsche Limes-Kommission ist als Behörde oder als Vereinigung oben drüber da auch natürlich maßgeblich, aber man hat dann nochmal die persönlichen Kontakte. Wenn es in 20 Jahren oder in 25 Jahren nochmal einen Limesmarsch geben sollte, ja, dann werden nochmal die dann Aktiven miteinander vernetzt. Also es geht immer ja, also man muss die Aktiven, die dann dabei sind, auch miteinander vernetzen.
Jetzt mal für die Menschen hier im Nassauer Land und darüber hinaus, welche Orte entlang des obergermanisch-rätischen Limes würdest du denn empfehlen, mal zu besuchen? Welche sind sehenswert? Du sagst jetzt wahrscheinlich alle.
Nein, ja, natürlich. Weil die Gegend hier in Rheinland-Pfalz ist besonders. Ja, wir haben Taunus, Westerwald ist auch für den normalen Wanderer schon eine ganz tolle Sache. Also auch unabhängig von den Römern kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen, sich mal hier im Taunus und im Westerwald zu bewegen. Ich bin hier groß geworden und bin mit zu Fuß und mit dem Rad hier gerne unterwegs. Aber speziell bei den Römern würde ich auf jeden Fall das Limeskastell in Pohl empfehlen, weil das ist das einzige Holz-Erde-Kastell weltweit, was nachgebaut worden ist. Also das ist schon sehr interessant, auch mit einem Museum angeschlossen. Und natürlich die Türme, die wir hier haben. Also da empfiehlt sich, obwohl der Turm in Arzbach nicht so ganz historisch korrekt ist, aber die Aussicht über den Westerwald ist toll. Und dann haben wir an den einzelnen Orten, jetzt bin ich parteiisch in Neuwied, haben wir auch mit dem größten Kastell natürlich auch einige Punkte, die man sich anschauen kann. Aber die Römerwelt in Rhein-Brohl und natürlich auch.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, wenn es in 25 Jahren nochmal einen Limesmarsch gibt, das klingt jetzt nicht so, als würdet ihr das zeitnah wiederholen. Das war ja auch eine Wahnsinnsleistung und ein Riesenprojekt. Aber welche weiteren Veranstaltungen rund um den Limes, rund um das Thema Römer hast du geplant? Ich weiß, dass du immer irgendwas geplant hast.
Ja, also da ist ja schon dann wieder die Erwartung. Natürlich bin ich, was sowas betrifft, immer etwas umtriebig. Mein Ziel ist es ja auch, dass ein bisschen touristisch, also dass die Leute mitgenommen werden. Ja, also natürlich hätte ich den Limesmarsch, hätten wir den alleine durchziehen können, das hätte keiner mitbekommen. Und wir dann hätten am Ende nur zwei Fotos gepostet, wir sind angekommen und haben das gemacht. Aber es war ja auch das Ziel, dass wir die Leute mitnehmen. Habe ich ja auch auf den Etappen gemerkt, Anmeldungen von Leuten, die eben nicht in Rüstung unterwegs sind, die sich das antun. Und auf der letzten Etappe waren über 20 Leute dabei, das war schon eine tolle Sache. Und eben denen möchte ich gerne auch dann weitere Veranstaltungen anbieten. Mein Projekt in Neuwied ist ja der Drachenkopfweg. Da kann ich mir vorstellen, dass man ein 2-Tages-Marschprojekt macht, den Drachenkopfweg in 2 Tagen zu marschieren. Aber speziell hier für den Limes, da hieß es dann, ja, mach mal bitte nicht so lange Etappen, mach kürzere Etappen. Wir können dann auch unterwegs mehr Pausen machen, wenn die kürzer sind. Und dann kann man auch mehr erklären, weil wir sind jetzt hier an den Bereichen vorbeigelaufen und haben uns dann nicht unbedingt die halbe Stunde an jedem Ort genommen, den man vielleicht mal hätte sich nehmen können. Das können wir dann mit kürzeren Etappen besser machen. Und auf Rheinland-Pfalz bezogen kann ich mir schon vorstellen, dass wir hier, sagen wir mal, an so einem Brückentagswochenende eine Mehrtageswanderung machen. Und da muss ich auch sagen, der Olli Krügel in Bad Ems hat gesagt, ja, hier Bad Ems ist ein toller Ort. Ne? Ist ja die Stadt der 2 Welterben hier im Rhein-Lahn-Kreis. Also wir haben ja einmal den Limes seit 2005. Und Great Spa Towns of Europe seit 2021. Und das bietet sich an. Also natürlich auch Pol. Also man kann dann von Pol nach Rhein-Pol laufen oder umgekehrt von Rhein-Pol nach Pol. Aber das ist schon in der Überlegung, da könnte es was geben.
Das hört sich nach ziemlich viel an, was du vorhast, lieber Konrad. Du hattest auch im Vorgespräch St. Martin erwähnt. Das steht ja jetzt auch in ein paar Wochen wieder an. Und du hattest uns ja auch schon mal im Podcast so viel über das Thema St. Martin erzählt. Übrigens einer der meistgehörtesten Podcasts tatsächlich im Hörlokal. Was hat es damit denn auf sich? Vielleicht magst du das noch erzählen.
Ja, erstmal freut es mich, dass das Thema St. Martin auch noch präsent ist, also eine Tradition. Ja, St. Martin ist ein Soldat des 4. Jahrhunderts eigentlich, ne? Und ich selbst wohne in Engers, die haben im Stadtwappen haben sie den St. Martin drin und auch den Burgus aus dem Zeitalter. Und da ist mein nächstes Projekt also auch eine wirkliche Rüstung des 4. Jahrhunderts zu organisieren und zu zeigen. Wir haben auch in der Region tolle Funde, in Koblenz zum Beispiel, dass man diese Ausrüstung auch regional wiederherstellen kann, so wie ich es beim Niederbieberer Soldaten gemacht habe. Und das ist so das nächste Projekt. Wird wieder einiges kosten, aber ist für die Kinder dann auch nochmal, glaube ich, eine tolle Sache, nochmal St. Martin zu sehen. Und ja, dieses Jahr bin ich sogar noch dreimal als St. Martin unterwegs.
Konrad, ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke für die Einladung. Danke.
Und das war's mit unserem Hör mal am Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Konrad Luna, den können Sie heute, wenn Sie mögen, schon wiedersehen. Denn am Wochenende, vielleicht haben Sie es gelesen oder gehört, ist wieder Limes live im und um das Limes Kastell in Pohl. Das heißt, wenn Sie heute Vormittag oder heute Nachmittag nichts vorhaben, dann fahren Sie doch hoch nach Pohl. Leider müssen Sie die Umleitung nehmen und genießen einen Tag unter Römern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.